War unser Thema, Gott ist Herrscher. Und da wollte ich noch zum Schluss aufzeigen, dass Gott mit seiner Herrschaft zum Ziel kommt. Und da möchte ich einige Verse mit Ihnen lesen. Beginnt mit Kapitel 1, Vers 5. Hebräer, Kapitel 1, Vers 5. Wieder wollen wir Texte aus dem Hebräerbrief lesen. Hebräer 1, Verse 5 und 6. Zu welchem der himmlischen Boten sagte er jemals, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Und wiederum heißt es, ich werde ihm ein Vater sein, und er wird mir ein Sohn sein. Aber wiederum, wenn er den Erstgeborenen in das Reich der Welt einführen wird, so sagt er, und alle Boten Gottes sollen ihn anbeten. Was ich hier gelesen habe, wird vielleicht nicht in allen Einzelheiten mit der Übersetzung stimmen, die Sie vor sich haben. Wir haben heute eine Vielfalt von Übersetzungen, und ich muss Ihnen gestehen, ich bin mit keiner von Ihnen zufrieden. Vielleicht sind Sie es auch nicht. Deshalb habe ich meine eigene. Das heißt, manchmal hat man schon gefragt, welche Übersetzung ich denn benutzen würde. Ich habe eine eigene Fassung. Sie lehnt sich hier und da manchmal an bestehende Übersetzungen an, aber es ist doch im Großen und Ganzen eine eigene. Ich wollte besonders in dieser Übersetzung den Wortlaut des Grundtextes zu Wort zur Geltung kommen lassen und habe dann manchmal extra Wörter eingefügt, die in den verschiedenen Wörtern oder Ausdrücken enthalten wären. Und das möchte ich dann auch bei diesen Versen so haben. Das heißt, das soll hier auch zur Geltung kommen. Ich will diese Verse erklären. In diesen Tagen hatte ich schon einen Vers gelesen, der das griechische Wort Oikumene beinhaltet. Das haben wir in Vers 6 hier. Und ein Bruder kam hinterher zu mir, etwas ratlos, und sagte, er hätte also nicht in seiner Bibel gefunden, was ich dort gelesen hätte. Nun, das tat mir leid, ich will also das Versäumte nachholen. Es handelt sich um das Wort, das sonst von Luther vielleicht mit Welt übersetzt wird. In Vers 6 haben wir das griechische Wort Oikumene, das unserem deutschen Fremdwort Ökumene zugrunde liegt. Das heißt eigentlich Hausbleibe, wörtlich. Oder etwas, das wie ein Haus genutzt wird und als Bleibe. Es wird in der Geschichte des Griechentums und auch des Römertums gebraucht als ein Synonym für Imperium. Das lateinische Imperium würde also dem griechischen Oikumene oder Ökumene entsprechen. Dieses Wort spricht zunächst von einem weltlichen Reich. Aber das Christentum hat, das abgefallene Christentum, diesen Begriff, dieses Wort aufgegriffen und als eine Bezeichnung für ein christliches Weltreich oder eine weltweite Kirche gebraucht. Das ist sehr schade. Denn Gott hat das nie beabsichtigt, als er vorhatte, seine Gemeinde zu bauen in dieser Zwischenzeit zwischen Jesu Himmelfahrt und Wiederkunft. Wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es ein weltweites Reich, von ihm selbst angeführt, regiert. Aber heute ist sein Reich, und es ist ein Reich, ein Königreich, seine Gemeinde, ist eher in starkem Maße verschleiert, obwohl die Menschen, die ihm gehören, ihr Licht durchaus leuchten lassen sollen. Aber seine Gemeinde kommt nicht in dieser Welt so zur Geltung, dass sie besonders auffallen würde. Das wird aber eines Tages der Fall sein, und davon ist hier die Rede. Aber zuerst wollen wir Vers 5 uns ansehen, denn dort haben wir die Vorbereitung. Zu welchem der himmlischen Boten sagte er jemals: Du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt? Wenn Gott einen Sohn hat, dann weil er ihn gezeugt hat. Und das nicht in der Ewigkeit. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, aber nicht von Ewigkeit her, nur seit Bethlehem. Vorher war er durchaus da und war Gott, aber er war nicht Sohn Gottes. Sohn wird er erst durch Zeugung, dadurch, dass Gott durch die Maria ihn auf diese Welt kommen lässt. Das ist die Art und Weise, der Weg, auf welchem Gott in diese Welt kommt. Er nimmt Fleisch und Blut an, um für uns sterben zu können. Das ist der Sinn. Und ob wir nun Gottes Sohn oder Menschensohn sagen, kommt nicht groß darauf an. Das eine bedeutet nur, dass sein Vater Gott war, und das andere, dass seine Mutter ein Mensch war. Ein Elternteil Gott und der andere Elternteil ein Mensch. Aber beides bringt zum Ausdruck, dass er mehr denn Mensch ist, dass er Gott und Mensch ist. Auch der Begriff Menschensohn, denn er stammt von dem Propheten Daniel her, wo vom Messias die Rede ist. Und dieser Messias ist mehr als ein Mensch. Menschensohn und Gottessohn beschreiben also dasselbe, dass der Messias Gott Mensch ist. Dieses Wort, das wir in Vers 5 haben, stammt aus Psalm 2. Und das hat einige Ausleger der Heiligen Schrift dazu verführt, nicht, dass Gott sie verführen wollte, aber sie haben den Zusammenhang nicht verstanden, hat sie dazu verleitet, anzunehmen, dass weil Psalm 2 im Alten Testament liegt und natürlich viele, viele Jahre vor der Geburt Jesu geschrieben wurde, dass man meinte, Gott hätte zu jener Zeit seinen Sohn gezeugt, beziehungsweise schon in Ewigkeit. Das steht nirgends so geschrieben. Das ist eine Annahme von Menschen und ist in die Theologie eingegangen und fest eingebürgert in der traditionellen Theologie. Ich weiß überhaupt nicht, was Ihre Kirche darüber lehrt. Ich weiß nur, dass traditionell in der kirchlichen Theologie dieses die Haltung ist, die Einstellung, die Auffassung. Aber wir müssen uns ja einmal unabhängig machen von dem Herkömmlichen. Und jeder von uns muss ja für sich einmal fragen, wie steht das denn eigentlich in der Bibel? Diese Frage habe ich gestellt. Und die Antwort habe ich im Neuen Testament gefunden. Ich lege großen Wert darauf, dass die ganze Heilige Schrift wortwörtlich Gottes Wort ist und an keiner Stelle irrt. Das heißt, dass das Neue Testament für uns oft die Auslegung für das Alte Testament ist, sogar eine Korrektur des Textes. Und wenn im Neuen Testament dieses Wort aus Psalm 2 auf die Auferstehung des Messias Anwendung findet, dann haben wir die Antwort. Die Auferstehung Jesu Christi wird als der Zeitpunkt bezeichnet, wo Gott seinen Sohn zeugt. Nun ist aber die Jungfrauengeburt die Voraussetzung für die Auferstehung. Jesus Christus wird nach der Heiligen Schrift zweimal geboren. Nicht so, wie Sie und ich zweimal geboren werden. Eigentlich sollen wir in unserer Heilsgeschichte dreimal geboren werden. Einmal dem Leibe nach, als wir auf diese Welt kamen. Das zweite Mal im Geiste, als wir zu Jesus fanden. Das dritte Mal, wenn der Leib wiedergeboren wird, wenn Jesus kommt, dann bekommen wir einen neuen Leib und der wird vom Heil erfasst. Und das kann als eine Geburt oder Wiedergeburt bezeichnet werden. Aber zurück zu Jesus. Jesus wird geboren zu Bethlehem. Und dann wird seine Auferstehung eine Geburt genannt. In Offenbarung Kapitel 1, in Kolosser Kapitel 1 und in der Apostelgeschichte. Jesus wird mit seiner Auferstehung als Erstgeborener bezeichnet. Der Begriff Erstgeborener bedeutet im Leben von Jesus, dass er der Erste ist, der in der ganzen Schöpfung, der Erste in der ganzen Schöpfung, der neu wird. Jesus hat ja einen Leib angenommen, wie wir ihn haben, doch ohne Sünde. Aber es ist ein Leib, der zu dieser Schöpfung gehört. Aber wenn er aus dem Tode hervorkommt, dann ist sein Leib das erste Exemplar in dieser ganzen Schöpfung des Neuen. Dann kommt lange nichts, was die Erneuerung betrifft. Nur der Geist des Menschen wird dann im Verlauf der Zeit der Verkündigung des Evangeliums erneuert. Und wenn Jesus wiederkommt und die Toten auferstehen und zu gleicher Zeit, das heißt sofort darauf, wir, wenn das noch der Fall ist, wenn wir am Leben sind, dann wird unser Leib verwandelt und wir bekommen denselben Leib, den die eben Auferstandenen bekommen haben. Das heißt, ob so oder so, mit Auferstehung oder Verwandlung, das Produkt ist dasselbe, ein erneuerter Leib. Und Paulus sagt uns in Philipper 3, dieser Leib wird genauso sein in seiner Zusammenstellung, in seiner Substanz, wie der Auferstehungsleib von Jesus Christus. In 1. Korinther 15 sagt Paulus, Christus ist der Erste in der Reihe der Auferstehung, durch welches ja etwas Neues entsteht. Dann die, die an ihn glauben, wenn er wiederkommt. Und erst später wird dann die Welt, die ganze Welt, erneuert, sodass die Auferstehung das Erste ist. Und somit heißt er in der Serie des Neuwerdens der Erstgeborene. Interessant ist, dass hier das Wort Geburt gebraucht wird. Er kommt aus dem Grabe hervor, wie aus einem Mutterleib. Aber er kommt zum zweiten Mal in diese Welt. Mit demselben, mit dem Leib, gleichsam mit dem er geboren wurde. Nur ist er jetzt ein anderer Zusammenstellung. Aber es ist der Leib, mit dem er starb, mit dem er aufersteht. Also in einem gewissen Sinne ist es derselbe, in einem gewissen Sinne ist er anders geworden. Aber wir dürfen es nicht so anders machen, dass wir nicht mehr die Auferstehung des verstorbenen Leibes haben. Dann verlieren wir die Lehre von der Auferstehung. Es ist nämlich das, was gesät wird, sagt Paulus, das aufersteht. Also, Jesus ist mit einem Leib von der Maria gestorben und beerdigt und kommt dann hervor in einer zweiten Geburt. Sodass die erste Geburt von Jesus, dem Leibe nach, seine erste Zeugung ist und die Auferstehung seine zweite Zeugung. Jesus kommt in diese Welt, um Messias zu sein, um König zu sein. Und es geht uns bei diesem ersten Teil heute Abend immer noch um die Herrschaft Gottes, speziell um die Herrschaft Jesu. Er kam in diese Welt, um zu herrschen, aber zuerst kommt er, um zu dienen. Und dann tritt er seine Herrschaft an. Mit seiner ersten Geburt kam er, wie er sagt, des Menschensohn ist gekommen, zu dienen. Aber wenn er aufersteht, dann tritt er die Weltherrschaft an. Seine Herrschaft beginnt. Dann setzt er sich auf den Thron, wenn er gen Himmel fährt. Lesen wir jetzt also noch einmal Vers 5. Du bist mein Sohn, sagt er zu seinem Sohn, nicht so zu den Engeln, ich habe dich heute gezeugt, das ist die Auferstehung, und wiederum heißt es, ich werde ihm ein Vater sein und er wird mir ein Sohn sein. Das zweite Zitat kommt aus der Geschichte des Königs David. Gott verhieß David eine Nachkommenschaft, aus welcher der Messias kommen sollte. Und in dieser Verbindung sagt er zu David, ich werde deinem Sohn ein Vater sein. Zunächst bezog sich das auf Salomo, aber eigentlich war dies nur ein Schritt zu dem, was Gott vorhatte. Er sagt, ich werde dir ein Haus bauen, ein Familienhaus. Das heißt, ich werde dir eine ewige Familie geben. Sie wird deshalb ewig sein, weil der Messias aus dieser Familie kommt und er wird ewig sein. Das heißt, aus den Lenden Davids kommt ein Sohn Davids hervor, der Messias ist. Deshalb bezieht sich dieses Wort auf die Herrschaft Jesu Christi. Wenn der Schreiber hier sagt, Gott hätte zu seinem Sohn gesagt oder über seinen Sohn, ich werde ihm ein Vater sein und er wird mir ein Sohn sein, als Weltherrscher, als Gottmensch, der auf dem Throne Gottes sitzt. Und jetzt folgt Vers 6. Aber wiederum, wenn er den Erstgeborenen, also Jesus durch seine Auferstehung, ein Erstgeborener, wenn er den Erstgeborenen in die Oikumene, das heißt in die Welt, vielleicht haben Sie hier Welt, vielleicht haben Sie Erdkreis. Welt wäre eigentlich besser als Erdkreis. Die Elberfelder Übersetzung schließt sich der allgemeinen Auffassung an, dass dieses Wort die bewohnte Erde oder der bewohnte Erdkreis sein würde. Ehrlich gestanden weiß ich nicht, wo diese Übersetzung herkommt. Ich habe sie noch nicht erklären können. Und in der Heiligen Schrift und auch in der Geschichte dieses Wortes finde ich diese Bedeutung nicht so, als wäre das die Bedeutung dieses Wortes. Nicht, als ob es sich nicht mal so zutreffen könnte. Aber es ist eigentlich ein Welt- oder ein Weltreich-Begriff. Und dieses Wort, Vers 6, bezieht sich offenbar, so nehmen die Ausleger an, bezieht sich auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Also Jesus kommt dreimal in diese Welt. In Bethlehem, in der Auferstehung bei Jerusalem, und dann wiederum, Vers 6, wenn Gott ihn in diese Welt führt, denn die Wiederkunft Jesu, sagt uns die Schrift, wird von Gott ausgelöst. Er selbst sagte, den Tag bestimmt der Vater. Und es ist Gott der Vater, der Jesus in die Welt wieder sendet, wieder in die Welt einführt, dieses Mal als politischen Messias. Er wird also seine Feinde besiegen, alle irdischen Weltreiche stürzen und sein eigenes Reich, ein weltweites Reich, aufrichten. Dann an jenem Tage, heißt es, werden alle Engel Gottes ihn anbeten, alle Boten Gottes, wörtlich, das heißt die himmlischen Sendboten, die wir Engel nennen. Diese werden ihn anbeten. Das ist die Aufgabe von Engeln, die Heilsgeschichte, die Geschichte Gottes zu begleiten und jede Station als Anlass zu nehmen, Gott anzubeten. Deshalb sind sie so interessiert, was in der Gemeinde geschieht. Sie wollen immer wieder Anlass bekommen, Gott anzubeten. Und wir sollten ihnen solchen Anlass geben. Durch unser Verhalten, durch unser Fortschreiten in der Heiligung und Gerechtigkeit und in der Verbreitung des Evangeliums. Also diese Texte sprechen von der Herrschaft Jesu Christi. Jesu Christi, der in die Welt kam, um uns zu retten, aber dann wirklich auch zu herrschen. Und die Auferstehung ist dann das Siegel dieses Weges und die Wiederkunft Jesu Christi dann die Erfüllung. Jetzt gehen wir zu Kapitel 2 und haben einen ähnlichen Text. Kapitel 2, Vers 5. Denn nicht himmlischen Boten unterordnete er das Weltreich. Wieder dasselbe Wort. Vielleicht steht bei Ihnen Welt, vielleicht Erdkreis. Übrigens, das würde mich jetzt noch interessieren, hat jemand ein anderes Wort außerhalb Welt oder Erdkreis? Bitte. Zukünftige Welt. Ja. Die Welt, die kommen soll, ja. Also, dies ist wieder das Reich, das Jesus aufrichten wird. Das Weltreich. Das soll kommen. Das ist ein zukünftiges Reich. Das ist noch nicht da. Aber Jesus herrscht heute bereits zur Rechten des Vaters über seine Gemeinde. Sie ist der erste Teil dieses messianischen Königreichs. Wir sind die ersten Bürger. Aber eines Tages, wenn er wiederkommt, wird dieses Königreich eine andere Form annehmen. Und wir sollten also nicht zu schnell jene Form, die noch kommt, heute schon unter uns haben wollen. Manches bleibt, wie es war, manches ist anders. Ich kann Ihnen kurz sagen, auf geistlicher Ebene wird es neu. Auf der irdischen Ebene nicht notwendigerweise. Es gibt aber solche, die wollen das schon im irdischen Bereich alles so haben. Aber das dürfen wir nicht, weil die Schrift uns das nicht so zu, sie lässt das nicht zu. Sie sagt, wenn Jesus am Kreuz gestorben ist, dann hat er die ganze Not der Welt, einschließlich Sünde, Krankheit, Folgen der Sünde, alles hat er auf sich genommen. Und die alte Frage, ob zum Beispiel speziell Heilung in der Versöhnung wäre, kann sofort beantwortet werden. Ja, nur die Schlussfolgerung war immer wieder falsch. Denn die Versöhnung Jesu am Kreuz wird nicht, das heißt, was Gott dadurch herbeiführt, wird nicht alles auf einmal ausgehändigt. Es hat Gott gefallen, sagt der Apostel Paulus, dass das aufgeteilt wird. Auf geistlicher Ebene, wo es sich um Sündenvergebung handelt, Erneuerung des geistlichen Teils, der eigentlichen Persönlichkeit, da haben wir sämtliche Segnungen, sagt er im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3, im himmlischen Bereich. Und wir selbst in unserem Geiste wohnen in diesem himmlischen Bereich. Wir stehen also mit dem geistlichen Bein bereits im Himmel. Mit dem irdischen Bein sind wir noch auf dieser Welt. Und dort bleiben die Verhältnisse des Leibes und der Umwelt in großem Maße, wie sie waren vor dem Kommen Jesu in die Welt. Warum das so ist, kann ich Ihnen nicht ganz erklären. Ich weiß nur, dass es so ist. Paulus erklärt das sehr deutlich in Römer Kapitel 8 und sagt, dass die Erlösung dieser Welt, dieser Schöpfung, einschließlich unseres Leibes, noch auf sich warten lässt. Deshalb sollten wir nicht zu viel Einfluss des Evangeliums auf den Leib und die Umwelt des Leibes erwarten. Wenn Gott hier handelt, sind wir dankbar, aber wir können es nicht voraussagen, weil es keine Konstante ist. Genau wie im Alten Testament. Manchmal hat er etwas Übernatürliches getan, manchmal nicht. Es ist eine, geistlich gesehen oder biblisch gesehen, eine Variable. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Etwas, das mal vorkommen kann, aber nicht eine Konstante ist, so dass wir voraussagen könnten, so ist es. Aber geistliche Segnungen sind eine Konstante. Und wenn die Voraussetzungen erfüllt werden, kann ich Ihnen auf den Kopf zusagen, was passiert. weil die Bibel es verheißt. Kommt jemand in die Seelsorge und will Jesus annehmen, dann kann ich ihm klipp und klar verheißen, wenn du wirklich mit dem ganzen inneren Wesen reumütig dein Vertrauen setzest auf Jesus, dass er für dich auf Golgatha starb, wirst du gerettet und heute Abend neu. Wenn du das heute Abend tust. Weder er noch ich müssen die geistliche Welt oder irgendetwas von der geistlichen Welt vernehmen oder sehen oder fühlen. Aber er darf wissen in seinem Innern, ob er wirklich Jesus vertraut. Und wenn er das tut, dann kann ich ihm sagen, Jesus verheißt, dann werden dir die Sünden vergeben und weder er muss nichts fühlen und ich muss nichts sehen, um das zu wissen. Das ist eine Konstante. Das trifft jedes Mal ein. Aber ich kann nicht sagen, wenn er an Jesus glaubt, dass alle seine irdischen Probleme gelöst werden. Das ist eine persönliche Führung, sagt Gott, sagt Paulus. Er sagt sogar, dass das Wohlbefinden des Leibes ein Charisma ist, das heißt eine Gnadengabe, eine persönliche Führung. Und die Gnadengaben hier sind ja personell, individuell verschieden. Einige von uns haben dieselbe, aber es sieht dann wieder doch anders aus bei uns. Das ist etwas, das ist eine individuelle Führung, also eine Variable. Etwas, das nicht dasselbe ist, sondern verschieden ist. Und ob ich ganz gesund bin, gesetzt den Fall, jeder von uns würde genau dasselbe tun zur Gesundheit. Alles, was wir wüssten, notwendig wäre zur leiblichen Gesundheit, würden wir alle einhalten. Wir würden richtiges Diät haben, richtiges Maß an Ruhe einhalten und so weiter, körperliche Bewegung haben, all diese Regeln, die uns bekannt sind. Und dann würde es noch eine individuelle Führung sein, in welchem Maße Sie oder ich gesund wären. Das kann ich nicht verheißen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wenn Sie beten, werden Sie gesund werden. Das ist nirgends verheißen, auch nicht in Jesaja 53. Krankheit ist dort alle Krankheit, geistliche und irdische. Aber das soll uns nicht dazu verleiten, zu meinen, alles, was Jesus durch seinen Tod herbeigeführt hat, würde in einem Guss auf einmal ausgehändigt werden. Das sagt die Bibel nicht. Es hat also Gott gefallen, die geistlichen Segnungen zuerst auszuteilen, woraus dann natürlich sehr starke Einflüsse ausgehen auf den Leib und die Umwelt. Aber das ist noch nicht das Heil. Das sind Einflüsse, die heute diese Welt in ihrem alten Zustand noch etwas verbessern. Aber es ist nicht das Neuwerden, das Gott vorhat. Gesetzt den Fall, Sie würden sofort geheilt werden von Ihrer Krankheit, wenn Sie heute eine haben. Ihr Leib würde genauso aussehen wie der Leib von Lazarus, als er aus dem Grabe kam. Er war geheilt, aber nur in Anführungsstrichen. Er hatte nicht mehr die Krankheit, die er hatte, als er zu Grabe getragen war oder als er starb. Aber er ist wieder gestorben, garantiert. Weil der Leib immer noch in seiner Substanz der Leib war, den Sie und ich alle haben. Aber wenn wir auferstehen, werden wir einen ganz anderen Leib haben. Wir werden einander noch erkennen können. Aber wir werden stark verwandelt sein in der Substanz, in der Zusammenstellung. Werden wir anders sein. Paulus nennt diesen Leib einen geistlichen. Und ich weiß nicht, ob jemand schon dahinter gekommen ist, was das eigentlich bedeutet. Wir versuchen, Vermutungen anzustellen, aber wir wissen nicht genau, was das heißt. Wir haben kein Exemplar vor uns. Wir können das nicht studieren. Es gibt nur ein anderes Exemplar und das ist uns nicht zugänglich. Ist zur Rechten des Vaters im Himmel. Ja. Also, Jesus kommt wieder und dann wird die Welt neu. Bis dahin wollen wir uns freuen, wenn Jesus in seiner himmlischen Herrschaft hier Zeichen setzt von seiner Herrschaft und wir wollen Gnade nehmen, zu leiden, wo er uns dieses noch auferlegt. Das wird immer sein, von ihm bestimmt sein. Wir gehen weiter. Kapitel 2, Vers 7. Ich machte, glaube ich, gestern Abend schon darauf aufmerksam, dass wir mit Vers 7 eine Zäsur haben. Du machtest ihn ein wenig geringer, denn die himmlischen Boten, das ist die Erschaffung Adams und Evas, die Erschaffung des Menschen. Punkt. Mit Herrlichkeit und Ehre kröntest du ihn. Das war so vor dem Sündenfall, aber diese Ehre und Herrlichkeit hat er nach Römer Kapitel 3, Vers 23 dürfte es sein, verloren. Wir ermangeln des Ruhmes, griechischen Herrlichkeit, den wir vor Gott haben sollten. Das heißt, diese Ehre, Gott gleich zu sein, ist uns in starkem Maße verloren gegangen. Wir haben noch in gewissem Maße eine Gottebenbildlichkeit. Aber was die Heiligkeit betrifft, die Gerechtigkeit, da ist sie uns abhanden gekommen. Wir sind Sünder, verdorben. Wir können noch sprechen. Es ist etwas Adeliges, wie Sauer sagt, bei uns. Die biblischen Schreiber sprechen noch von einer Gottesebenbildlichkeit. Aber sie ist nicht mehr dieselbe. Wir haben nicht mehr jene Herrlichkeit auf der Ebene des Vaters, in seiner Güte, in seiner Heiligkeit. Mit der Wiedergeburt werden wir wieder Gott ähnlich. Nur im Geiste. Die Sünde bleibt noch da, aber sie kann überwunden werden. Ja. Aber wenn der Mensch fällt, dann verliert er im Grunde diese Herrlichkeit. Und dann heißt es, dann könnten wir wieder einen Punkt setzen, und du setztest ihn über die Werke deiner Hände. Das kommt noch. Das ist eine Bestimmung, die noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Er geht dann weiter und sagt, nun, am Ende von Vers 8, nun sehen wir aber noch nicht ihm, dem Menschen, alles unterworfen. Aber was sehen wir? Vers 9, wir sehen Jesus. Jesus, der diesen Weg gegangen ist, Vers 7, er wurde ein geringer als die Engel. Er wird mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, wenn er, nachdem er unsere Sünde auf sich genommen hat und auferstanden ist, aber auch er ist noch nicht allem übergeordnet. Das heißt, der letzte Teil von Vers 7 kommt noch. Und wenn mein Thema jetzt ist, dass Gott seine Herrschaft zum Ziel führt, dann ist 7 Ende dieses Ziel. Du setztest ihn über die Werke deiner Hände. Das wird Gott mit Jesus tun und mit ihm werden dann auch wir herrschen. Das heißt, in Christus regieren wir und mit Christus. Alles unterordnetest du seinen Füßen. Das wird dann die Geschichte von Jesus sein. Denn indem er ihm alles unterordnete, ließ er nichts, das ihm nicht unterordnet wäre. Jesus geht also unseren Weg in Demütigung, in Menschwerdung und dann in Auferstehung geht er uns voran und in der Himmelfahrt und dann in der Wiederkunft. Und dann nimmt er uns zu sich. Und wir teilen seine Geschichte, seine Herrlichkeit. Vers 10, denn es geziemte ihn, weswegen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, im Bringen vieler Söhne zur Herrlichkeit, den Führer ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Im Bringen vieler Söhne zur Herrlichkeit. Jesus geht voran, er ist der Anführer unseres Heils. Aber wir werden folgen. Gott wird uns zur Herrlichkeit bringen. Er wird sein herrliches Reich aufrichten und wir werden mit ihm dieses Königreich, wie es wohl in Kapitel 13 heißt, genießen. Vers 14. Weil also die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, nahm auch er in gleicher und uns nahekommender Weise an denselben Teil, damit er durch den Tod den außer Kraft setzte, der die Macht des Todes hat, das heißt den Teufel. Gott wird auch den Teufel ganz überwinden. Am Kreuz und in der Auferstehung ist der Sieg dokumentiert. Aber der Endsieg über den Teufel ist noch nicht da. Es heißt hier, damit er dieses tue, ganz außer Kraft setze. Das heißt, seine Kraft zunichte mache. Nicht Satan wird zunichte gemacht, sondern seine Kraft. Das griechische Wort bedeutet ausschalten. Seine Kraft wird außer Kraft gesetzt. Wenn Jesus wiederkommt, wird der Feind überwunden werden. Das ist das Ziel der Wege Gottes. Der Erzfeind Gottes wird überwunden werden. Das ist unsere Hoffnung. Die nächste Stelle haben wir, und das ist die letzte, in Kapitel 12. Es ist also nicht Kapitel 13, wie ich eben sagte, sondern Kapitel 12, Vers 28. Darum, da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen. Er hat eben gesagt, dass so manches erschüttert werden wird. Diese Welt wird ins Wanken geraten und wird zergehen. Aber das Reich, das er bereits begonnen hat zu bauen mit seiner Gemeinde, wird nicht erschüttert werden. Die Hölle kann dieses Reich nicht überwinden. Es ist ein unerschütterliches Reich. Und wenn wir an jenem Tage als sein Eigentum dort erscheinen, dann werden wir in Ewigkeit nicht umkommen. Sein Reich ist ein unerschütterliches, unüberwindbares. Es heißt hier Königreich. Das heißt, Jesus wird der König sein in diesem künftigen Reich. Darum, da wir ein solches Königreich in Empfang nehmen, mögen wir Gnade haben, durch welche wir Gott in angenehmer Weise schuldigen oder obliegenden Dienst tun, mit Scheu und ehrfürchtiger Haltung. Wenn das unser Ziel ist, dann sollten wir heute entsprechend leben, in dieser Hoffnung, mit diesem Ausblick. Und das führt uns zum zweiten Teil unseres Abends. Wir haben jetzt festgehalten und versucht zu unterstreichen, dass Gott ein Herrscher ist, ein weiser Herrscher, ein gerechter, ein gütiger Herrscher ist. Das schließt auch unser Heil ein. Aber wir wollen uns jetzt besonders konzentrieren auf dieses Heil und auf die Hilfe Gottes. Ich habe jetzt keine besondere Gliederung, nur eine Reihe von Versen unter dem Thema Gott ist ein Helfer. Und morgen früh wollen wir uns auf Jesus konzentrieren als einen Helfer. Jetzt wollen wir wieder zu Kapitel 2 gehen und dort beginnen und einen kleinen Gang wieder wie gewohnt durch den Hebräerbrief machen. Dieses Mal Kapitel 2, Vers 9. Unser Thema, Gott ist ein Helfer. Aber wir sehen den, der ein wenig geringer, denn die himmlischen Boten gemacht wurde, damit er durch die Gnade Gottes für jeden den Tod schmeckte. Ich brauche den Vers nicht zu Ende lesen. Es geht um den kurzen Ausdruck, die Gnade Gottes. Es ist die Gnade Gottes, die in Bethlehem erschienen ist, sagt der Apostel Paulus, in Form von Jesus selbst. Es ist die Gnade Gottes, die Jesus in die Welt schickt. Es ist die Gnade Gottes, die zuvor, schon in der Ewigkeit, diesen ganzen Weg des Heils geplant hat. Alles geht von der Gunst und barmherzigen Freundlichkeit Gottes aus. Er ist es, der unser Heil plant. Es ist nicht so, dass eine irdische Frau den Sohn Gottes plakatieren muss und dass dieser Sohn dann wiederum seinen Vater entsprechend einstimmt, sodass er endlich mit uns einigermaßen Barmherzigkeit hat. Im Gegenteil, alles ist von Gott ausgegangen. Gott ist gnädig gewesen in seiner Einstellung. Gott hat uns schon, bevor wir geboren wurden, geliebt. Er hat uns schon vor Augen gehabt. Gott ist es, der Jesus in die Welt schickte. Gott ist es, der ihn dahingab, ihn aber wieder auferweckte, ihn gen Himmel nahm und ihn wieder in diese Welt schicken wird. Der ganze Heilsplan ist Verwirklichung der Gnade Gottes. Wissen Sie, was Gnade bedeutet? Gnade ist im Grunde das Wort für Charme, Schönheit. Wenn es heißt in Kolosser 3, Vers 16, dass die Gemeinde in Gnade, so wörtlich, singen soll, dann, dass sie schön singen soll. Gott hat Interesse an Schönheit, er hat sie geschaffen. Gnade ist das, was schön macht. Schön in den Augen Gottes. Das Wort Freude übrigens ist mit dem Wort Gnade wesenshaft verwandt. Es sind zwei verschiedene Formen, eigentlich fast derselben Vokabel. Freude heißt Chara, Gnade Charis. Beides hat mit Schönheit zu tun. Das, was froh macht, das, was Freude bringt. Gott will uns in seinen Augen schön machen, damit er Freude hat an uns. Sünde ist furchtbar, ist unschön, ist dunkel, finster, verdorben, rau, hart, ein Greuel, ist etwas Abscheuliches. Aber die Gnade räumt dieses alles aus und weg und macht aus uns, den Geschöpfen Gottes, etwas ganz Neues. Ist Gott ein Helfer? Aus seiner Gnade, ja, da beginnt es, in seiner Gunst, in seiner Freundlichkeit. Wir lesen weiter, Vers 11. Denn beide, der, der heiligt, und die, die geheiligt werden, sind alle von einem. Das ist vielleicht zunächst etwas schwer zu verstehen. Es ist ja einfaches Deutsch, aber der Zusammenhang ist nicht sofort klar. Was will der Schreiber sagen? Er spricht davon, dass Jesus Mensch wurde. Er sagt, dass der, der uns retten wollte, so werden musste wie wir. Der hohe Priester war einer wie die Menschen, die versöhnt werden mussten. Darauf wurde großer Wert gelegt. Und unser hoher Priester muss auch ein Mensch sein. Sein Opfer muss eins sein, das uns versöhnt, das für uns richtig ist. Und so wird der Sohn Gottes, so wird Gott Mensch und wird einer wie wir. Er nimmt Blut und Fleisch an sich. Das heißt, wir, die wir von Gottes Hand kamen, in Adam und Eva und auch in der persönlichen Geburt, wir sind im Wesen Jesus gleich, beziehungsweise er ist uns gleich. Er will sagen, beides, beide, Jesus und wir, kamen von Gott. Denn es war Gott, der Jesus von der Jungfrau Maria zeugte. Das heißt, es kommt von Gott, dass Jesus uns gleich gemacht worden ist. Noch eine Erinnerung daran, dass es die Gnade Gottes ist, die Jesus in die Welt schickte, damit wir gerettet werden könnten. Vers 17. Weshalb er in allem den Brüdern gleichgemacht geworden sein musste, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester werden möchte, in dem das Gott betraf, zu söhnen die Sünden des Volkes. Hier haben wir die Absicht explizit zum Ausdruck gebracht, von der ich eben sprach. Er musste den Brüdern, das heißt denen, die seine Brüder werden, gleichgemacht werden, damit er ein barmherziger Hohepriester würde. Das heißt, in der Tat, er war immer barmherzig, Gott war nie unbarmherzig. Als er Mensch wurde, blieb er, was er war. Er wurde barmherzig, indem er so wurde wie wir. Und dann haben wir keine Entschuldigung mehr, dass wir nicht verstehen können, dass er uns versteht. Es gibt keinen Grund mehr, nicht zu glauben, dass Jesus uns versteht. Er ist ein barmherziger, ein verständnisvoller Hohepriester. Und er kennt alle Nöte, alle. Die leiblichen Nöte, die psychischen Nöte, die geistlichen Nöte, alle. Er kennt sie inwendig und auswendig. Er weiß genau, was wir fühlen, was wir denken. Er hat im Grunde, sagt der Hebräerschreiber, alles durchgemacht. Er weiß es von seiner Allwissenheit her und jetzt weiß er es aus persönlicher Erfahrung. In Kapitel 5 ist von seinen psychischen Nöten die Rede. Gott hat ihn erhört, aber er ist durch die Not gegangen. Und am Kreuz hat er die furchtbarste Einsamkeit erlebt. Denn das ist ja die große psychische Not, unsere Isolation, die uns in höchste Not treibt. Wir lesen weiter. Weshalb, heilige Brüder, Teilhabe am himmlischen Ruf, betrachtet den Gesandten und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus, der treu war dem, der ihn dazu machte, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Auf einiges möchte ich hinweisen. Jesus ist ein Gesandter. Im Grundtext steht Apostel. Apostel heißt ein Gesandter mit einer bestimmten Mission, mit einer bestimmten Aufgabe. Und was besonders hervorzuheben ist, dass dieser Gesandte dann im Schatten des Senders steht. Nicht er steht im Vordergrund, sondern die Absicht des Senders. Und er ist nur der Ausführende. Jesus ist also ein von Gott Gesandter. Es ist also die Gnade Gottes. Wieder haben wir die Erinnerung an diese große Aussage, dass Gott der große Helfer ist. Er sendet Jesus in die Welt, um uns zu helfen und macht Jesus zum hohen Priester. Und wenn Jesus dieser hohe Priester ist, dann ist er ein treuer hoher Priester. In welchem Sinne? Treu für Gott. Das heißt, er tut den Willen Gottes und tut, was er tun soll, nach den Vorstellungen Gottes. Er ist ihm treu. Das heißt, alles geht vom Vater aus. Wir sollen also vom Hebräerschreiber durch den Heiligen Geist vollkommen überführt werden von der reinsten Güte unseres Vaters im Himmel. Wollen wir nie daran zweifeln, dass Gott gut ist? Das ist die große Versuchung in unserer Not. Dazu möchte ich Mut machen. Das ist meine Aufgabe. Ich hoffe, der Heilige Geist gebraucht diese Worte dazu. Wir lesen weiter, Kapitel 4, Vers 1. Fürchten wir uns also, damit nicht etwa, während noch übrig ist, eine Verheißung in seine Ruhe einzugehen. Gott ruht von seinen Werken, von den Werken der Schöpfung. Und heute ruht er gleichsam von seinem zweiten Werk. Auf Golgatha hat er ein Werk zustande gebracht, das ein zweites Werk ist. Ein Heilswerk, weil die Sünde dazwischen kam nach der ersten Schöpfung. Und in diese seine Ruhe sollen wir eingehen. Das ist seine Ruhe, weil er ruht und weil wir teilhaben sollen an seiner Ruhe. Es ist seine Absicht, dass wir dorthin kommen. Er hat sie vorrätig gemacht für uns. Wir sollen zu ihm in die himmlische Gemeinschaft kommen. Und das ist eine Verheißung. Und der Hebräerschreiber sagt, diese Verheißung wird er einhalten.
Er wird uns nichts schuldig bleiben. Wenn wir die Treue halten, dann wird er diese Verheißung einlösen. Und wir werden in seine Ruhe eingehen. Und dann werden wir erfahren, was der Apostel Paulus sagt, dass alle unsere irdischen Nöte überhaupt nicht aufwiegen können, nicht anfangen können, die große Herrlichkeit aufzuwiegen, die dann unser Los sein wird. Kapitel 5, Vers 7. Kapitel 5, Vers 7. Der in den Tagen seines Fleisches beides, Flehen und Bitten, darbrachte, dem, der vom Tode zu retten vermochte, mit starkem Geschrei oder Schreien und Tränen, und erhört worden ist, wegen seiner von Zurückhaltung und Ehrfurcht gekennzeichneten Haltung. Was bedeutet dieser Vers? Was er aussagt, ist klar. Was bedeutet er? Die Bedeutung ist, scheint mir diese. Jesus soll herausgestellt werden, ganz neu in Kapitel 5. Kapitel 5 schließt sich ohne neuen Satz an Kapitel 4 an. Dort war eben die Rede vom Hohenpriester. Und nun erklärt der Schreiber diese hohe Aufgabe, des Sohnes Gottes, die Aufgabe des Priestertums. Er wird gleich aufhören und einen Einschub machen, um seelsorgerliche Fragen zu klären. Und dann wird er dieses Thema wieder aufgreifen in Kapitel 7. Er will also sagen, dass Jesus uns gleich geworden ist, um unser Mittler zu sein, Vertreter. Denn ein Mittler muss beide vertreten können, den einen Teil und den anderen Teil. Und so ist Jesus in seiner Person eine Brücke geworden zwischen Mensch und Gott, weil er beides ist, Mensch und Gott. Er versteht beide. Er versteht auch uns, sagt der Schreiber an dieser Stelle. Wir rufen manchmal in größter Not zu unserem Gott. Und nun ist Jesus in diese Situation gekommen, in Lebensangst, in Gethsemane, vielleicht auch sonst, einige Mal. Wir wissen nicht genau, von welcher Situation er hier spricht, aber vielleicht von Gethsemane. Jesus kommt in diese Angst hinein, weil er unser Leben, unser Gemüt angenommen hat. Und er verzichtet freiwilligerweise auf seine Allwissenheit, sodass er genauso spürt, wie wir uns in unserer Begrenztheit spüren. Er hätte sofort seine Allwissenheit und Allmacht wieder an sich nehmen können. Denn im Prinzip war er, was er immer war, Gott. Er hörte nie auf, Gott zu sein, hörte nie auf, allwissend zu sein. Aber er verzichtete auf den Gebrauch einiger Eigenschaften, legte sie latent oder schlafen gleichsam. Und er lebte dann reell, was wir erleben in unserer Not der Begrenzung. Er erlebt die Eingrenzung des Lebens, die Einschränkung, und die kann furchtbar sein. Und hier wird von seinem Rufen, seinem Schreien und seinen Tränen berichtet. Er geht also unsere Straße der Not. Und was lesen wir dann? Gott hat ihn erhört. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass jetzt, wo Jesus gen Himmel gefahren ist, wo wir ihm nachfolgen, er uns versteht, und so wie Gott ihn erhörte, so wie er in unserer Not rief und Gott ihn erhörte, so dürfen wir jetzt rufen, dieses Mal im Vertrauen, und dürfen wissen, dass sein Gott unser Gott ist und uns erhört. Wir haben einen Gott, der hört und erhört. Natürlich nach seinem Wohlgefallen. Noch einmal möchte ich betonen, Gott führt uns in die Not. Manchmal behebt er die Not. Manchmal ist das der Weg seiner Hilfe. Aber manchmal belässt er die Not und schenkt Abhilfe oder Durchhilfe besser. Manchmal ist es Abhilfe oder Aufheben. Manchmal ist es Durchhilfe, aber in beiden Fällen erfahren wir echte Hilfe. sodass wir in der Tat die himmlischen Kräfte in unserem Leiden darstellen und dokumentieren oder zeigen können, sodass andere vielleicht sich wundern. Aber Paulus sagt, diesen Schatz haben wir in zerbrechlichen, tönernen Gefäßen, damit es sich herausstelle, dass die Kraft in dieser Situation von Gott sei und nicht von uns. Ob so oder so, es soll klar werden, nur Gott konnte dieses tun. Das ist die Art und Weise, wie Gott sich verherrlicht. Weiter, Kapitel 6. Kapitel 6, Verse 17 und 18. Weshalb Gott, da er auf nachdrücklichere Weise den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Beschlusses zeigen wollte, mit einem Eide ins Mittel trat, damit wir durch zwei unabänderliche Tatsachen, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten, wie wir flüchteten und Zuflucht fanden im Ergreifen der vorgelegten Hoffnung. Gott will uns trösten. Um uns trösten zu können, tut er das Ungewöhnliche. Er leistet einen Eid, als ob Gott das nötig hätte. Aber um uns zu überzeugen, damit wir wirklich getröstet werden, er weiß, wie schwierig es ist, uns zu überzeugen von seiner Glaubwürdigkeit. Gestehen wir es doch, Hand aufs Herz. Wir haben doch Schwierigkeit, furchtbare Schwierigkeit, Gott zu vertrauen, nicht wahr? Aber jetzt dürfen wir wissen, Gott hat gelobt, versprochen, einen Eid geleistet, damit wir wissen sollen, dass er wirklich trösten kann und zu uns steht. Jetzt Kapitel 11. Kapitel 11, Vers 6. Da heißt es am Schluss des Verses, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ein Vergelter sei. Wenn wir zu Gott kommen, dann sollten wir ihm vertrauen. Was ist Vergelter? Dieses Mal mit Gutem heißt Vergeltung Gutes. Das heißt, wenn wir im Glauben zu Gott kommen, wird er uns erhören. Wie, das müssen wir ihm überlassen. Aber dieses sollen wir wissen, es wird immer das Beste sein. Immer. Natürlich werden wir oft geprüft, ob in unserem Gebetsleben, in solchen Gebeten, wir nur unseren Eigensinn durchsetzen wollen oder nicht. Viele Menschen sagen, Gott, ich habe gebetet, ich habe es probiert, aber Gott erhört nicht. In welchem Zeichen beteten sie? In vollkommener Hingabe an die Herrschaft Gottes über ihn? Oder dass sie wieder es gut haben wollten? Im Zeichen ihrer Selbstsucht. Viele Leute holen sich einzelne Verse, das erlebt man immer wieder aus der Bibel, und dann erleben sie, dass diese nicht so klappen, wie sie sich das vorstellten. Und dann meinen sie, die Bibel würde nicht stimmen und Gott würde nicht sein Wort halten. Und sie vergessen, dass die Bibel nicht so gebaut ist. Die Bibel ist eine organische Einheit und das kann nicht genug betont werden. Sie können sie nicht behandeln wie eine Liste von Aussagen. 1, 2, 3, 4, 5. Sie ist ein großer Satz. Und sie dürfen nicht einen Satzteil herausheben und verselbstständigen und zu einer selbstständigen Bibel machen. Dann zerstören sie beides, diese Aussage und die ganze Bibel. Die ganze Bibel muss in ihrem Zusammenhang als eine große Aussage betrachtet werden. Und wenn sie zu Gott kommen wollen, müssen sie glauben, dass er ist, wer er. Nicht nur irgendein Gott, die Vokabel Gott. Nein, der Gott, von dem die Bibel spricht, der mein Herr ist. Und wenn sie nicht in diesem Zeichen zu ihm kommen, seien sie nicht überrascht, dass sie nichts bekommen. Aber wenn sie wirklich seine Herrschaft anerkennen und sie glauben, dass er ihnen Gutes tun will, dann wird er springen. Und dann haben sie noch nie solche Eile erlebt. Gott wird anfangen zu arbeiten zu unseren Gunsten. Für unsere Begriffe mag es lange dauern. Aber wissen Sie, Sie sollen wissen, wir sollen wissen, dass auf der anderen Seite dieser Kulisse, die wir nicht durchschauen können, Gott endlich am Werk ist, zu unserem Wohl. Das sollen wir wissen. Er hat es verheißen, er hat es versprochen, er hat eine Eidesleistung getan. Wir kommen zum Schluss, Kapitel 12. Kapitel 12, Verse 5 und 6. Ihr habt ganz vergessen den Trost, den er zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Ermatte auch nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und er geißelt jeden Sohn, den er aufnimmt. Betrachten wir das also als ein Ausdruck seiner Liebe. Ich meine, es war Pfarrer Schnepel, der sagte, Gott will nicht, dass wir umkommen in unserer Sündensituation. Deshalb greift er ein. Er will uns das Schicksal des Unterganges ersparen. Eltern, die ihre Kinder nicht züchtigen, lieben sie nicht. Sie sind blind. Sie haben keine Ahnung von dem Verderben, in dem sie ihre Kinder stürzen. Eltern, die ihre Kinder lieben, werden sich ihrer erbarmen. Sie wissen um diese Tendenz, unheilbare Tendenz zur Sünde. Und die muss gebremst werden. Und das Kind muss geleitet werden, geführt werden in Liebe und Ernst, in die richtige Bahn. Ein Kind sucht nach einer solchen Bestimmung. Viele Kinder schreien, toben, bitte Herr, sag mir doch, wo die Grenzen sind. Ich will wissen, wie meine Umwelt aussieht. Zu Anfang tun sie das mit der Zunge, das ist der beste Weg, um herauszufinden, wie das gestaltet ist. Dann tasten sie. Und dann fragen sie aber bald nach den abstrakten Konturen ihrer Umwelt. Ja? Sie sind moralische Wesen. Und dann tasten sie, fassen sie an. Und dann prüfen sie, ja, meint das Elternteil, was es sagt, Mutter, Vater. Und dann rufen sie, wenn nichts getan wird, probieren sie nochmal, bitte, teile mir mit, wie sieht meine Welt aus? Und die Eltern bleiben ihnen die Antwort schuldig. Aber Gott erbarmt sich unser und er züchtigt uns und er zeigt uns, wie seine Welt aussieht. Und nicht nur das. Er lebt in uns. Eins der vernachlässigsten Lehren des Christentums, dass Gott in uns lebt. Und unsere Züchtigungen sind eigentlich im Grunde, sagt Paulus, seine Leiden. Alle unsere Leiden sind seine Leiden. Kapitel 13, 5 und 6. Eure Lebensweise sei ohne Geldliebe. Seid zufrieden mit dem Gegenwärtigen. Denn er hat gesagt, ich werde dich gar nicht verlassen. Wir haben hier die stärkste Form von Verneinung, die das Griechische kennt. Ich werde dich auf keinen Fall verlassen. Auch gar nicht dich im Stich lassen, so dass wir mit gutem Mut sagen dürfen, der Herr ist mein Helfer. Das war unser Thema. Der Herr ist mein Helfer. So stirbt ein Junge, ein Hirtenjunge in Irland, der nicht lesen oder schreiben kann. Aber ein Missionar hat ihn kennengelernt, und ihm einen Bibelvers beigebracht. An den fünf Fingern einer Hand kann er ihnen sagen, der Herr ist mein Hirte. Er wird krank. Auf dem Sterbebett fasst er den Ringfinger, mein. Er hat's erfasst. Der Herr ist mein Hirte, mein Helfer. Das ist die Botschaft des Hebräerbriefes. Alles andere dient dazu, sodass wir mit Mut sagen dürfen, der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was wird ein Mensch mir tun? Und dann Verse 20 und 21 will ich lesen, als Segensschluss. Aber der Gott des Friedens, der uns zur Ruhe bringen will, der von den Toten heraufführte, den großen Hirt der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, Jesus, unseren Herrn, der mache euch, wer? Der Herr, Gott, der Gott des Friedens, mache euch heil. Das Wort kommt von der Chiropraktik. Zurechtrücken. Ausgerenkt, der Herr rückt wieder ein und macht mich wieder funktionsfähig. Deshalb zurüsten. Der wird euch heil und tüchtig machen, oder mache euch heil und tüchtig in jedem guten Werk, seinen Willen zu tun, wobei er selbst in euch das vor ihm Wohlgefällige tue durch Jesus Christus, welchem gebührt die Herrlichkeit in alle Ewigkeit, wahrlich. Amen, so sei es. Gott selbst tut dieses in uns, wenn wir es nur zulassen. Aber das schenke der Herr, dass wir das können. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir, dass du es alles begonnen hast. Das Ersinnen dieses Heilsweges geschah bei dir. Und du führst nicht nur deine Herrschaft, auch deine Heilsabsichten zum Ziel. Herr, wir wollen uns führen lassen. Amen.